Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Wer von euch war vor 2 Wochen hier? Ist immer schwer, sich zu merken. Vor 2 Wochen, das ist so lange her. Also vor 2 Wochen, das war vor dem Sponsorenlauf in der Woche. Da habe ich angefangen mit einer Predigtreihe zu Jakob. Und mit dieser Reihe, sonst wäre es keine Reihe, möchte ich heute weitermachen. Letzte Woche war der Mattes hier und hat gepredigt. Deswegen gab es da eine kurze Pause in der Reihe. Aber heute der zweite Teil, in der wir ja, weitergehen wollen mit Jakob. Wir haben vorletzte Woche davon gehört, wie Jakob seinen Bruder Esau belogen, betrogen hat, beziehungsweise seinen Vater Isaak, und sich letztendlich den erstgeborenen Segen geklaut hat. Die Folge davon war, dass er fliehen musste. Auf der einen Seite hat er mit seiner List im Team mit seiner Mutter bekommen, was er wollte. Und doch steht er jetzt irgendwie mit leeren Händen da. Er hat kein Zuhause mehr. Er hat seinen Bruder verloren. Er hat seinen Vater verloren. Eigentlich kann er nur noch weg. Immer weiter. Ich vermute, die meisten von uns kennen so Situationen, wo wir einfach nur noch weiterlaufen, wo wir irgendwie auch weiter funktionieren und ja, es muss halt irgendwie weitergehen. Das kann nach einem Beziehungsende sein, wo man gar nicht mehr weiß, was man mit sich anfangen soll, wo man einfach weiter funktioniert. Nach einem Fehler, den man irgendwie auch nicht mehr rückgängig machen kann und irgendwie muss man jetzt damit leben. Oder auch nach einer Entscheidung, die man getroffen hat, wo man die Konsequenzen irgendwie so dann doch nicht erwartet hat. Und jetzt aber irgendwie damit klarkommen muss. Es muss weitergehen. Man läuft und läuft und läuft nicht unbedingt irgendwo hin, sondern einfach nur weg. Und einfach nur weiter. Und irgendwann wird dann die Erschöpfung immer größer. Die Erschöpfung wird größer als dieser Fluchtinstinkt und die Kraft, die man zur Flucht hat. Man muss halt irgendwo bleiben. Man muss schlafen, man muss innehalten. Und genau in dieser Situation werden wir heute den Jakob treffen. Ich möchte, bevor wir uns dem Jakob zuwenden, noch eine These in den Raum stellen. Und die These ist, ich denke, wir suchen Gott meistens dann, wenn wir bereit sind. Wenn wir uns gesammelt haben, wenn wir irgendwo angekommen sind, wenn wir besser geworden sind. Ich glaube, das ist das, wo wir oft nach Gott suchen oder Gott begegnen wollen. Unsere Geschichte heute erzählt uns aber etwas anderes. Jakob zog von Beersheba nach Haran. Unterwegs kam er an einen Ort, an dem er übernachtete. Denn die Sonne war schon untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dort und legte ihn neben seinen Kopf. Dann schlief er ein. Also Jakob verlässt Beersheba und er geht nach Haran. Das sind hunderte Kilometer. Heutzutage sagt Google Maps, ich habe es jetzt hier nicht eingeblendet, es sind 800 irgendwas Kilometer. Das heißt, man ist 8 Tage und 16 Stunden unterwegs, wenn man nicht schläft. Also, richtig krasser Weg. Kein Tagesausflug, sondern wirklich ein Weg ins Exil. Also ja, er hat ein Ziel gehabt. Er sollte dort zu Verwandten gehen. Und aber dieser Weg war einfach unglaublich weit. Und in unserer Geschichte heißt es, er kommt an einen Ort. Kein besonderer Ort, sondern da steht einfach nur, er kommt an einen Ort. Kein Heiligtum, kein Tempel, keine besondere Adresse. Man weiß noch nicht mal, ob das überhaupt ein Ort war oder einfach nur irgendwas auf dem Weg. Und die Sonne geht unter und er bleibt an diesem Ort. Nicht, weil er sich den ausgesucht hat, sondern einfach, weil er muss. Und dann nimmt er einen Stein. Ich habe keine Ahnung, warum in dieser Bibelübersetzung der Basisbibel steht, dass er ihn neben den Kopf legt. Ich habe auch überlegt, was es heißen könnte, einen Stein neben den Kopf zu legen. Alle anderen Bibeln sagen, er legt seinen Kopf auf diesen Stein oder er legt einen Stein wie ein Kissen unter seinen Kopf. Aber das macht deutlich, er wusste, wo er hin soll, aber irgendwie so richtig vorbereitet war er nicht. Er hat keine Decke, er hat kein Bett, wahrscheinlich auch kein Zelt. Vielleicht war das Wetter auch so schön, dass er gedacht hat, ich brauche das jetzt nicht aufbauen oder die Kraft reichte nicht dafür, keine Ahnung. Aber er kommt an so einem Tiefpunkt an. Er ist buchstäblich auf dem Boden. Und er liegt da auf diesem Boden und legt sich einen Stein oder Steine unter den Kopf oder neben den Kopf als Kopfkissen. Als einzigen Schutz. Für mich ist das so ein Bild für so einen Moment, an dem einfach nichts mehr komfortabel ist. Wo es nichts mehr gibt zum Wohlfühlen, zum sich bequem machen. Vielleicht so ein Moment, wenn man nachts wach liegt und die Gedanken einfach nicht aufhören. Man kann nicht irgendwie zur Ruhe kommen und entspannen. Mir hilft dann heutzutage, dass ich dann irgendwie ein Hörbuch anmache und darüber einschlafe, um die Gedanken irgendwie abzulenken. Aber der war da in der Wüste, ohne Technik. Da gab es nichts zum Ablenken. Das ist so ein Moment, wenn man einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und wo man sich dann vielleicht fragt, wie bin ich hier gelandet? An diesem Fleck, in diesem Moment meines Lebens, in dieser Situation. Und wahrscheinlich fragt Jakob sich das auch. Aber gleichzeitig weiß Jakob auch die Antwort. Er weiß, ich selbst war es, der mich hier hingebracht hat. Der Mist, den ich gebaut habe. Deshalb bin ich jetzt hier und nicht zu Hause bei meiner Familie, wo es mir gut gehen könnte. Er liegt jetzt da und schläft und im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und herunter. Plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Also Jakob liegt da und schläft und er träumt. Er träumt von dieser Leiter, die da von der Erde bis zum Himmel reicht und da ist richtig was los auf dieser Leiter. Die Engel marschieren rauf und runter und der Herr steht plötzlich vor ihm. Das ist nicht irgendwie so ein langsames Herannahen, der Herr schreitet von oben langsam herunter, sondern plötzlich, unvermittelt, ist da Gott. Und ich finde das spannend, was Gott hier in diesem Traum zu Jakob sagt. Erstmal, wie Gott sich selbst bezeichnet. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das heißt, er bezieht sich auf die Familie, vor der er gerade wegrennt. Er bezieht sich auf den Vater und den Großvater von Jakob. Hey, zu denen gehöre ich, von denen, die gehören zu mir. Und ich komme jetzt zu dir. Und dann wiederholt Gott diese Verheißung. Diese Verheißung, die in dem erstgeborenen Segen, den Isaak ihm gespendet hat, liegt. Er verheißt ihm das Land, er verheißt ihm Nachkommen, er verheißt ihm, dass er zum Segen für alle Völker werden wird oder seine Nachkommen zum Segen für alle Völker werden. Und noch ein, wie ich finde, entscheidender Satz. Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. ganz egal, wohin dich dein Weg führt, ich bin bei dir. Und ich bin nicht nur bei dir auf deinem Weg, sondern ich werde dich auch wieder hierhin zurückbringen. Du wirst wieder zurückkommen in deine Heimat. Und das sage ich dir zu und ich werde dich nicht verlassen, solange, bis ich das vollbracht habe. Ich bin bei dir. Da gibt es von Gott keinen Vorwurf, keinen, ey, sag mal, weißt du eigentlich, was du getan hast? Da gibt es keinen, wenn du dich mal verändert hast, dann werde ich mit dir unterwegs sein. Sondern ganz einfach ein, ich bin bei dir, ich bin da und ich lasse dich nicht los. Ich finde das nicht ganz einfach. Gott erneuert hier die Verheißung, die er ja vor allem vorher auch Abraham schon gegeben hat. Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet in dieser Situation und ausgerechnet an diesen Menschen, der gelogen hat, der betrogen hat, dem sagt er jetzt, hey, aus dir mache ich mein Volk. Also irgendwie, wenn man so durch die Bibel schaut, das scheint zu so einem Muster bei Gott zu werden, dass er seinen Weg nicht nur mit den speziell korrekten Menschen oder mit den besonders erfolgreichen geht, sondern gerade mit Menschen, die irgendwie so einen ganz krummen Lebensweg haben. Hier begegnet er Jakob, diesem Menschen, der gelogen und betrogen hat, an einem Ort, den niemand kennt, irgendwo im Nirgendwo und in einem Traum. In einem Traum, den sich Jakob auch nicht ausgesucht hat, der plötzlich da war. Gott wartet nicht auf bessere Umstände. Er wartet auch bei dir und bei mir nicht auf bessere Umstände. Und er schafft sie noch nicht mal. Jakob geht's nicht danach auf einmal gut. Er ist einfach da. Gott ist da, da wo du bist und in dem, wie es dir geht. Auf dieser Leiter, von der Jakob träumt, da sind die Engel, die rauf und runter streiten. Und das ist eine Bewegung, die in beide Richtungen geht. Das sind nicht nur die Engel, die vom Himmel kommen oder die Engel, die in den Himmel gehen, sondern in beide Richtungen. Und genauso ist es mit Gott, der wartet nicht irgendwo da oben, sondern er ist plötzlich da, unten bei ihnen. In dem Ganzen ist eben kein Bild davon, dass Jakob sich anstrengt, dass der Mensch sich anstrengt, um irgendwie zu Gott zu kommen, um irgendwie nach oben zu kommen. Sondern Gott bewegt sich nach unten. Gott bewegt sich zu dir und zu mir, dahin, wo wir gerade sind. Wir müssen nicht erst irgendwo oben ankommen, bevor Gott uns begegnet. Als Jakob aus dem Schlaf erwachte, sagte er, der Herr ist an diesem Ort anwesend und ich wusste es nicht. Da fürchtete er sich und dachte, vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben. Hier ist gewiss ein Haus Gottes und ein Tor zum Himmel. Damit wacht er auf mit diesem Gedanken, ich wusste gar nicht, dass Gott hier ist. Nicht mit dem Gedanken, hey, ich habe Gott gesucht und ich habe ihn gefunden, sondern total überrascht. Ich habe nicht gewusst, dass Gott hier ist. Er war schon da und ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Ich wusste es nicht. Und das finde ich spannend. Gott ist eben nicht nur an Orten, die wir heilig nennen würden. Nicht nur in irgendwelchen Kirchen oder an irgendwelchen besonderen Orten. Gott ist mitten in der Nacht. Gott ist in der Erschöpfung, Gott ist auf der Flucht, Gott ist auf dem Boden. Und oft merken wir das erst im Nachhinein. Er war hier an diesem Ort, wo ich auch sein durfte. Gott war hier. Und das kann bei uns ein Gespräch mit einem Fremden im Zug sein. Ich bin gestern gerade irgendwie viele Stunden mit dem Zug gefahren und habe am Nebenvierersitz irgendwie ein interessantes Gespräch mitbekommen, wo ich dachte, ja, irgendwie ist Gott gerade da. Gott ist vielleicht auch im Moment der Krise, wo man nicht alleine war, ohne zu wissen, warum. Wir haben am Wochenende den 70. Geburtstag meines Papas gefeiert und auch da haben sie nochmal erzählt, wie mitten in seiner Krankheitsgeschichte einfach ja, Engel da waren, wie Menschen da waren, durch die ja, mein Papa, meine Familie Gott begegnen durfte. Vielleicht ist Gott auch bei dir oder ist dir begegnet in der langen, stillen Nacht, die sich irgendwie anders angefühlt hat. Vielleicht auch in einem Buch, in einem Satz. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, wo so ein Satz vorkam, überhaupt kein christliches Buch, nur mit so Anleihen, wo ich dachte, hey, der ist echt spannend. Der sagt mir was Neues irgendwie über Gott. Wenn ihr wissen wollt, was der Satz war, könnt ihr mich nachher fragen. Vielleicht begegnet Gott dir auch irgendwie in der Begegnung gerade zum richtigen Moment oder ja. Ich glaube, viele von uns haben Momente, haben so Situationen, in denen etwas Besonderes passiert, aber ich glaube, nur selten nennen wir sie wirklich Gottesbegegnung. Jakob gibt dem Ganzen hier einen Namen. Und das ist irgendwie mutig. Er sagt, der Herr ist an diesem Ort anwesend. Er sagt, ich bin gerade Gott begegnet. Er hätte auch sagen können, boah, was war das für ein komischer Traum. Ich erlebe nochmal nach irgendwie, wie mein Papa mich gesegnet hat und keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Nein, er weiß, ich bin hier Gott begegnet. Und seine Reaktion, da fürchtete er sich. Das ist die erste Reaktion. Nicht irgendwie Freude, sondern Furcht. Ich glaube aber, dass Furcht was anderes ist als Angst. Es geht nicht darum, dass er Angst hat vor diesem Ort oder vor dieser Begegnung und wegrennt, sondern er sagt, vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben. Hier ist gewiss ein Haus Gottes und ein Tor zum Himmel. Er erschrickt, er erstaunt, also er fängt jetzt nicht an zu jubeln. Und ich glaube, das ist ziemlich realistisch, weil es meistens bei unseren Gottesbegegnungen auch so ist, dass sie eher still sind, dass sie vielleicht auch manchmal schwer sind und dass sie uns überwältigen. Und nicht immer irgendwie mit Gänsehaut und Lobpreis verknüpft sind, sondern ja oft eher mit einem Staunen oder Schweigen. Am Morgen stand Jakob früh auf und nahm den Stein, den er in seinen Kopf gelegt hatte. Er stellte ihn als Kultstein auf und rieb seine Spitze mit Öl ein. Jakob nannte den Ort Bethel, das heißt Haus Gottes. Zuvor hieß der Ort Luz. Dann gab Jakob ein feierliches Versprechen. Gott stehe mir bei und behüte mich auf meiner Reise. Er gebe mir Brot zum Essen und Kleidung zum Anziehen. Wenn er das tut und ich wohlbehalten zum Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann soll ein Gotteshaus an dem Ort stehen, wo ich den Kultstein aufgestellt habe. Ich werde dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Also Jakob richtet diesen Stein auf, gießt Öl darüber, als Zeichen, dass es ein heiliger Ort ist und nennt diesen Ort dann eben Bethel, Haus Gottes. So wird dann aus diesem unbedeutenden Ort, diesem Fleckchen, der am Anfang einfach nur ein Ort genannt wird, ein Ort mit Geschichte. Und ich finde spannend, was für ein Gelübde er hier ablegt. Wenn Gott bei mir ist, wenn er mich behütet, wenn ich heil zurückkomme, dann soll der Herr mein Gott sein. So ein Gelübde kann auf den ersten Blick fromm klingen. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, er schließt hier einen Handel ab. Er sagt, wenn du das machst, dann sollst du mein Gott sein. Jakob hat hier gerade eine Gottesbegegnung erlebt und seine erste Reaktion ist es, Bedingungen zu stellen. Das finde ich spannend. Jakob stellt Bedingungen, wenn das Ganze hier gut ausgeht. Ich glaube, das ist ziemlich menschlich und auch sehr ehrlich. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann machen wir das auch oft. Wenn das hier gut ausgeht, dann fange ich wieder an zu beten. Wenn Gott mich heilt, dann werde ich wieder an ihn glauben. Wenn Gott dieses und jenes tut, dann glaube ich. Wir verhandeln, wir testen, wir trauen uns noch nicht so ganz. Jakob auch nicht. Und trotzdem Jakob sich nicht traut, hier zu sagen, ja Gott, du bist nicht nur der Gott von meinem Vater Abraham und Isaak, du bist auch mein Gott. Obwohl er sich nicht traut, das zu sagen, ist Gott schon da. Und auch, dass dieses, soll man es Fake-Gelübde nennen, an dieses Gelübde, was aber an viele Bedingungen geknüpft ist, das ändert nichts daran. Das ändert nichts an dem Versprechen Gottes. Noch ein Gedanke hier. Dieser Stein, der einfach nur ein hartes Kopfkissen war, der wird hier zum Zeichen der Gegenwart Gottes. Das, was über Nacht schmerzt, das, was über Nacht schwer ist, kann am Tag zum Zeichen werden. Kann zum Zeichen werden, Gott ist da. Nicht, weil dieser Schmerz so schön war, nicht, weil dieser Stein irgendwie bequem war, sondern weil Gott da war, mittendrin, mitten in dem, was herausfordernd war, was schwierig war, was hart war. Gott begegnet Jakob hier nicht, weil er bereit war, sondern weil Gott da war. Er wartet nicht einen besonderen Moment ab, einen besonders heiligen Ort, eine besondere Leistung von Jakob. Gott begegnet ihm. Einfach so. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, ob es bei dir vielleicht auch einen Moment gab oder eine Phase, wo Gott vielleicht schon da war und du hast es gar nicht gewusst. Du hast es gar nicht bemerkt. Das soll jetzt nicht eine Hausaufgabe sein, sondern einfach ein Gedanke für dich zum Mitnehmen. Vielleicht war Gott bei dir auch in Momenten, wo du es noch gar nicht so richtig wahrgenommen hast oder wo du dich noch nicht getraut hast, es eine Gottesbegegnung zu nennen. Und dann lohnt es sich vielleicht dem Ganzen wirklich mal einen Namen zu geben. So wie Jakob das hier tut, Beit El, das Haus des Herrn. Ein Ort, an dem du Gott begegnet bist. Ein Moment, in dem du Gott begegnet bist. Wir werden in der Predigtreihe weiterziehen mit Jakob. Wir werden erleben, wie er nach Haran kommt und dort auf seinen Onkel trifft. Und wie er, der Betrüger, plötzlich selbst zum Betrogenen wird. Und werden sehen, was das mit ihm macht. Die Geschichte von Jakob geht weiter. Und sie bleibt spannend, sie wird nicht glatt. Aber da geht's nächste Woche weiter.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.